Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Viehbarone, Holzindustrielle, Minengesellschaften. Sie haben das Sagen im Amazonas-Urwald in Brasilien. Wenn Sie Ihre Interessen gegen die Kleinbauern und die indigenen Völker durchsetzen wollen, sind Sie nicht zimperlich. Hunderte von Leuten, die sich für ihre Rechte wehrten, sind ganz einfach umgebracht worden. Aber da sind auch jene, die sich für diese Bedrängten engagieren. Der Indianerbischof Erwin Kreutler, ein Vorarlberger, ist einer von ihnen. Seit 40 Jahren setzt sich der Bischof von Altamira im Norden von Brasilien für die kleinen Leute und für die Erhaltung des Urwalds ein. Über das Wochenende war Erwin Kreutler in Bern. Emil Lehmann hat ihn getroffen.
Das Tagesgespräch.
Erwin Kreutler, Sie reisen heute in eine Welt zurück, die wir hier praktisch nur vom Hörensagen kennen. Das ist eine Stadt an einem ziemlich grossen Fluss, mitten im Urwald Altamira, wo Sie Bischof sind. Was muss man sich da darunter vorstellen?
Zuerst einmal ein richtig grosser Fluss, der ist 2045 Kilometer lang, ist der Nebenfluss vom Amazonas. Der ist stellenweit bis zu 20, 30 Kilometer breit, also wie der Bodensee. Und das ist das Städtli, das Moniaco bei 1965 hat es etwa 5000 Einwohner gehabt und heute hat es 90.000. Was ist da passiert? Altamira ist das Zentrum von einer Migration, also von einer Völkerwanderung innerhalb von Brasilien. Vom Nordosten und vom Süden und auch von Zentralbrasilien sind so viele Leute auf Altamira gekommen. Die haben einfach dort gesucht, dass sie überleben konnten. Es ist um Transamazonica gegangen, das ist diese Riesenstraße, die man da quer durch Amazonien geschlagen hat, etwa 4000 Kilometer.
Aber keine Autobahn, sondern eigentlich mehr Staubpisten.
Ja, das ist also quer durch, wir haben als Zimmer von 25.000 Kilometer Straße, die wir am Xingu haben, sind 200 asphaltiert. Man kann mit einem normalen Auto, PKW, kann man nicht fahren. Man braucht also einen Allradantrieb, so geht das nicht. In der Regenzeit ist natürlich sind die Morastschrecken, wo man einfach hinsinkt. Und im Sommer ist eine Staubentwicklung, dass man fast depressiv wird von lauter Staub.
Jetzt haben Sie eben Kräuter vom Urwald, wo man eigentlich dort erwartet, noch kein Wort gesagt. Der ist auch noch irgendwo, oder gibt es den nicht mehr?
Ja, Moniaco war der Urwald noch gewesen.
Also praktisch vor dem Garten
aus. Ja, es ist ein richtiger Urwald gewesen. Man hat das gesehen und gespürt und gehört. Und gehört auch, wenn ich es morgen früh an Tafel noch brüllt. Oder? Und heute ist das alles anders mit der Zuwanderung ist natürlich sind Tausende von Quadratkilometern sind tropischer Regenwald sind einfach abbrennt worden.
Und sind das Kleinbauern, die irgendetwas gemacht haben, damit sie können überleben, oder welche sind es denn?
Nein, zuerst sind das Kleinbauern gewesen. Also man hat an und für sich plus Familien angesiedelt. Man hat als einzelne Person hätte man gerne nicht angesiedelt werden können. Man hat müssen ausweisen, dass man eine Familie hat. Das ist am Anfang gewesen, so ist es grundgenoss ideal gewesen. Aber dann ist die Infrastruktur hat nicht funktioniert, sagen wir das Erziehungswesen, Gesundheitswesen, Transportwesen, was man braucht. Und die Leute sind dann abgewandert und haben die Plätzchen, die sie übergekommen haben, die Parzellen, haben sie um einen Spottpreis verkauft und das hat der Großgrundbesitzer dann eingeheimst und hat sich dort Brot gemacht. Und dort ist natürlich die Abbrennerei dann einfach losgegangen. Also nicht bloß, dass man 10 Hektar abbrennt hat, sondern es ist ein Kilometer um Kilometer weiss, hat man abbrennt. Das geht bis heute weiter. Das sind also dort, wo früher noch vor etwa 30 Jahren Urwald gestanden ist, heute sind es Weideflächen, wo Rinderherden weiden.
Und die Leute, die da angezogen sind, die mehrere 10'000 innerhalb von etwa 20, 30 Jahren, haben dann dort irgendwie etwas wie eine materielle Sicherheit gefunden? Oder geht es denen nach wie vor schlecht und sind knapp am Hunger dazu?
Ja, also einige haben sich gemacht, oder? Die haben dann später haben die Kakao anpflanzt und da haben sie sich eigentlich dann können heben. Aber die anderen, die nur mit einem wo bloß auf Ackerbau und Landwirtschaft, kleinere Landwirtschaft ausgegangen sind, die sind praktisch, weil die Infrastruktur nicht funktioniert hat, sind sie weg. Also die erste Generation, die dort mal kam, ist von der Generation, sind bloß 50% geblieben, alle anderen sind fort. Entweder sind sie zurück, wo sie hergekommen sind, in den nordöstlichen Staaten, oder haben sie in Altamira, darum ist Altamira so gewachsen, haben sie in den Außenbezirken von Altamira, haben sie sich angesiedelt. Es ist also nicht normal, natürlich gewachsen, sondern es ist dann für sie angeschwollen. alten Meere.
Also ein alter Baum, aber nur für einen kleinen Teil von Leuten. Ja. Jetzt sind Sie eben Kröttler Bischof in dem Altamira und in einer Diözese, die ungefähr neunmal so gross ist wie die Schweiz, eine von den grössten auf der Welt überhaupt, Seelsorger sein, da in so einem riesigen Gebiet. Was heisst das in der Praxis? Sie fahren mit dem Land Rover und mit dem Kanu durch irgendwelche Urwälder durch, oder wie geht das?
Ich sage so, zu Land, auf dem Wasser und in der Luft, oder?
Also auch fliegen nennen, ja.
Fliegen, also ich habe nicht selber den Flugzeug, aber es gibt eine Pfarrei, habe ich, dort bin ich 4 Stunden und 10 Minuten im Flugzeug drin. Das ist natürlich konzert. Aber bis ich dort oben bin, am oberen Lauf vom Xingu, ist das so weit. Und wir haben, wie schon gesagt, 25.000 Kilometer Strasse. Und der Rest ist auf dem Wasser. Ich komme jetzt eigentlich von einer langen, strapaziösen Flussreise zurück. Und damit ist eigentlich auch schon gesagt, wie ich als Bischof unterwegs bin. Als ich zum Bischof ernannt worden bin 1980, habe ich dort mal eine Versammlung gemacht mit der Geistlichen, also mit der Priester und mit der Ordensleuten und mit der Laien. Und dann, ich kann mich gut erinnern, wie die Laien zu mir gesehen haben, sie wollen keinen Schreibtischbischof. Also sie möchten nicht, dass ich die Diözese, das Bistum vom Schreibtisch aus betreue. Sie wollen, dass ich rausgehe und auch am eigenen Leib erfahre, was sie erfahren. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und so bin ich vor Ort, also am Bistumssitz selber, als sind wir vielleicht 3 Monate im Jahr.
Und der Rest dann unterwegs.
Der Rest bin ich unterwegs.
Fahrt umeinander wie ein Manager. Ja. Jetzt, wenn Sie da.
Manager, ja, das klingt gut, ja.
Jetzt, wenn Sie da umeinander fahren, ist denn das ein Gebiet, wo die überwiegende Zahl von Leuten katholisch ist und schon katholisch ist, oder treffen Sie da auf Leute, die man früher gesagt hat, sind Heiden, die noch gar nicht gewusst haben, wo sie irgendwie mit taufen, die haben das Gefühl, da kommt so ein neuer Medizinmann, man könnte auch mal mit dem abwandeln, man kann ja nie wissen, oder wie ist denn das?
Ja, es gibt bei uns noch, die Indianerdörfer gibt's noch, wir haben ja verschiedene Völker, die Kayapoa, Surinia, Rauete, Paracana, Arara, Juruna, Shikrin, es gibt also verschiedene Indianervölker. Ja. Also. Es sind alles zusammen, sind es etwa 8000 Leute noch, also von der Diözese hat alles zusammen, vom Oberlauf bis Unterlauf, vielleicht etwa 400 bis 500.000, 500.000 Leute. Und davon sind 8000, das sind noch Indios. Also, die gehören zu bestimmter Völker. Und ich bin tatsächlich, mit einer Völker bin ich verbunden. Zwar nicht so, dass man auf die losgeht und sagt, jetzt muss man die von heute auf morgen bekehren, wie man das für denkt hat. Es ist, der Zugang ist dort ganz anders. Die Mission verstehen wir, sagen wir, von einer anderen Seite her. Sogar im Vatikan um 2 steht drin, die Kirche hat den Auftrag, die Kirche hat die Mission, die Liebe Gottes allen Menschen und Völkern mitzuteilen und zu verkünden. Es ist nicht bloß, dass man ihnen als Vaterunser beibringt, dass man einfach für sie da ist. Und die Leute sind natürlich in ihrem Überleben sind die behindert. Und sie haben heute... wenn wir nicht Bündnisse, so etwas wie Bündnis schließen mit einer indigenen Völker, dann sind die von heute auf morgen und die weg sind vom Fenster. Weil der Großgrundbesitz breitet sich so aus, oder die Bergwerksgesellschaften wollen dort einfach hin und die haben keine Chance, dass sie in ihrem Gebiet, in einem angestammten Gebiet überleben. Vom Gesetz her haben wir in den 80er Jahren, alle Indianerrechte sind in der brasilianischen Verfassung verankert. Aber es ist natürlich so, wir haben da wirklich eine gute Verfassung, eine ganz ausgezeichnete Verfassung, wenn man davon redet, wenn man von Indianergesetzen redet oder Indianerrechte redet. Aber der qualitative Sprung vom Gesetzestext in die Realität, der funktioniert nicht. Und darum sind wir so etwas wie Anwaltschaft für die Indios.
Also die Einzigen praktisch, die sich überhaupt für die kümmern und für die kleinen Leute, die vertrieben worden sind,
das machen sie. Ja, das sind wir. Und das kann ich auch dazu, das kann ich sagen, mit allem Nachdruck sagen, dass wir für die und gerade deswegen, weil wir uns für die Indianer einsetzen, haben wir Schwierigkeiten. Es geht ja darum, nicht, dass man etwas provoziert, sondern wenn ich für die Indianer mich einsetze, bin ich gegen die Interessen und die Gier von der Großgrundbesitzer und Bergwerksgesellschaften und all den Typen, die interessieren die Indianer nicht. Die Indianer sagen, sie dürfen nicht produzieren, also haben sie kein Recht auf Leben. Und wir sagen einfach, die Indianer haben Recht auf Leben, die haben ein anderes System. Sie leben anders, aber sie sind genauso Menschen, wie wir sind und haben das Recht. auf ihr angestammtes Gebiet. Und das, wenn und dagegen ist, ist das verfassungswidrig. Und da, früher ist es so gewesen, dass man im Namen allgemeiner Menschenrechte für die Indianer eingestanden sind. Aber heute ist es so, dass wir sagen, wer gegen die Indianer ist und die an das Gebiet nie will, der ist verfassungswidrig. Und dort gibt es natürlich einen Kampf, wo denn die nicht einfach gleich still sind und uns auch mit dem bedrohen.
Also bedrohen, konkret, es sind mehrere hundert Leute ermordet worden. Gegen sie hat man mindestens einen ziemlich nachhaltigen Mordanschlag gemacht und mehrere andere auch noch. Läuft sie dann ständig mit der kugelsicheren Weste umeinander?
Ja, wie lange hat sie das verlangt von mir, aber es haltet man ja nicht aus. Aber ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich unter Polizeischutz. Also ich bin 24 Stunden rund um die Uhr bin ich begleitet von der Polizei. Die wohnen im gleichen Haus, wo ich wohne. Ich bin im morgigen Zimmer bin ich frei und im Büro, aber im Gang vom Zimmer zum Büro ist bereits überwacht. Oder? Ich habe natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung jetzt gemacht mit der ganzen Geschichte, weil es ist nicht so einfach, wenn man dauernd begleitet wird. Ich habe nichts zu verbergen, nichts zu verheimlichen, ich kann offen sein, aber auf der anderen Seite ist das natürlich so eine Belastung, wenn man dauernd von zwei oder drei Polizisten begleitet wird. Wenn sie so ganz diskret sind, das möchte ich nicht sagen, dass sie da auffällig sind. Sie sind diskret, das muss ich nicht zu ihnen sagen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich eine Belastung.
Normalerweise hat man nicht Latinisch in dieser Sendung, aber das würde dann heissen, Media vitae in mortis sumus, also zumindest im Leben sind wir ein tot.
Ja,
das ist die praktische Erfahrung, die sie machen.
Die Polizei hat zu mir gesagt, es gibt zwei Erklärungen dafür. Die eine ist Psychoterror, also dass sie meinen, die töten einfach das Handtuch werfen. Und
das ist oftmals nicht der Fall, oder?
Ja. Auch das andere haben sie gesehen, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sie erschießt. Das hat man ganz klar gesehen. Es gibt die zwei Möglichkeiten. Mhm. Und ich soll das nicht unterschätzen. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, ob jetzt die Polizisten nicht abzogen werden. Und dann haben sie gesagt, nicht daran zu denken, haben sie zu mir gesagt. Weil im Moment die Geschichte ist gefährlich. Und der brasilianische Staat kann sich das nicht leisten. Es ist ja nicht von mir, dass ich das erbeten habe, sondern der brasilianische Staat, die Sicherheitsbehörden von Brasilien haben das beschlossen.
Richtet sie denn etwas aus für die Indios und für die Kleinbauern, dass sie die Ansprüche von diesen Grossgrundbesitzer, Minengesellschaften, die eventuell die Bauxit rausholen, etwas ein bisschen eindämmen können? Oder müssen sie sagen, ich richte eigentlich praktisch nichts aus?
Nein, ich richte schon etwas aus. Erstens einmal, das ist nicht so einfach, dass man die Indianer einfach wegtut. Weil wir konnten einfach jetzt aufs Gesetz kommen, uns zu beziehen und sagen, losend, das ist Verfassungsartikel. Ihr könnt nicht anders. Und wir haben jetzt gerade in einer so einem Zwischenfall, wo ein paar Reisbauern, grosse Reisbauern, die haben einfach diese Indianergebiete in Beschlag genommen und die sind rausgeflogen. Die sind rausgeflogen.
Also das Gericht hat mitgespielt.
Der Staat hat nicht anders mit können. Mhm. Also ist für uns ein grosses Problem ist die Justiz in Brasilien. Das ist das grösste Problem, weil Wir haben Rechtsanwälte, die auf unserer Seite sind, aber es gibt eben noch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die auf der anderen Seite sind. Und da geht es dann um einen Kampf. Und dann der Richter, es gibt natürlich auch Richter, die sich bestechen lassen. Leider Gottes, die korrupt sind. Aber wir haben natürlich auch die Chance, dass wir national tätig sind. Also wenn ich am Xingu-Dom so einen Fall in die Medien bringe, weiß man das in ganz Brasilien. Und das geht auf bis zur höchsten Etage von der Regierung.
Jetzt kann man ja sagen, wir in Europa haben auch mal Urwälder gehabt, wo irgendein paar versprengte Germanen umeinander gerannt sind. Das ist auch anders gegangen. Es geht auch. Wieso soll dann unbedingt Brasilien mit seinem Urwald dort unten warten, nur damit es uns gut geht mit der Luft und CO2 und so?
Ich glaube, man kann es nicht vergleichen, weil der Wald in Mitteleuropa ist ganz anders gewesen wie der tropische Regenwald. Der tropische Regenwald existiert entweder grossflächig oder existiert nur mehr.
Also wenn man einmal abholzt, ist es fertig
und kommt nicht mehr. Und ich hatte es sicher schon. Ich meine, ich kann heute sagen, losend, ich kann euch anführen, dort, wo tatsächlich nicht mehr zu holen ist. Und das sind Riesengebiete, die jetzt schon brach liegen. Da sind bloß noch Dornen und Disteln. Und sonst geht nicht mehr. Und das ist einfach, der Drang ist dann einfach da kann man nicht mehr rausholen, dann geht man weiter und tut halt dort wieder ab. Mit der Kettensäge tut man dort ab, fällen oder sägen und dann wird es abbrennt, bis man einfach weitergeht. Die Erosion spielt natürlich auch eine grosse Rolle. Wir haben ja Regenfälle, die man da in der Schweiz und in Mitteleuropa sich gar nicht vorstellen kann. Und das laugt das alles aus. Also da kann man nicht sagen, das ist wie in Europa ist es nicht. Der Humus ist im tropischen Regenwald ganz dünn. Ganz dünn, das ist nicht wie bei uns. Das Gräs muss gepflanzt werden. Das Gräs wächst nicht von sich, Albert. Man muss gepflanzt werden. Und das ist dann wie Unkraut. Wenn man das wieder ausrotten will, ist das eine Mordsangelegenheit.
Also mit anderen Worten, wenn Sie sagen, der Urwald muss erhalten bleiben, ist das nicht primär, damit wir da dort unten irgendwie eine frische Luftreserve haben, sondern es ist im eigensten Interesse vom brasilianischen Volk, vom Staat, dass das erhalten bleibt. Die haben den Schaden, wir allenfalls selber. Primär ist der Schaden dort, wenn man es kaputt macht.
Ich würde sagen, es sind zwei Seiten. Also wir schneiden uns selber das Fleisch in Brasilien, wenn wir den Urwald grossflächig schlägen. Das ist, für uns ist das der Anfang von einer Versteppung, von einer Savanne. Was übrig bleibt, ist eine Wüste in 30, 40 Jahren, wenn es so weitergeht.
Eine zweite Sahara.
Eine zweite Sahara. Genau, das ist es. Aber das Zweite sage ich, ich fange jetzt nicht an über die Lunge der Welt, wie man wie lange all geredet hat. Auf der anderen Seite ist das heute wissenschaftlich erwiesen, dass Amazonien ein Faktor ist für das Weltklima. Und wenn Amazonien Nummer ist, also der Urwald Nummer ist, dann hat das Folgen für das planetare Klima.
Und sowohl das, als auch. So, merkt denn die Regierung Lula, weil ja an sich als linke Regierung angetreten ist, was da abgeht? Haben sie von dieser Unterstützung oder sind die auch eher dafür, es werden auch riesige Wasserkraftwerke geplant, die dann Seen aufstauben von der Grösse vom Bodensee, die sie schon mal erwähnt haben, die machen da eigentlich mit. Haben sie von denen wirklich Unterstützung neben dem, dass Gericht teilweise ihnen helfen?
Wir haben uns vom Lula natürlich viel mehr erwartet. Aber der Lula ist auch in das System eingeraten und von Amazonien versteht er leider Gottes nicht viel. Und er hat da so Ideen, ich möchte ja fast sagen, grosskopfige Ideen. Man muss jetzt ein riesen Kraftwerk muss man machen und dort lügt man eigentlich unsere Leute an. Man redet von einem einzigen Damm, es ist nicht wahr. Und ich habe selber schon gesehen, das ganze Inventar, wie sie da gemacht haben, vom ganzen Xingu, der ganze Xingu wird geopfert werden, wenn das kommt. Man muss sich heute eben fragen, ist das verantwortlich? Auch rein finanziell verantwortlich, ist es umweltmäßig verantwortlich, einen ganzen Fluss kaputt zu machen? Der ist 2000 Kilometer lang. Denn, warum sage ich lügen die an? Die reden von einem einzigen Staudamm. Der Xingu hat in der Trockenzeit, also in den Sommermonaten, das ist zwischen Juli und September, Oktober, hat er nicht sehr viel Wasser, dass er die ganze Turbine zum Funktionieren bringt. Also stand die Turbine 4 Monate still. Kann man sich das heute leisten? Nein, das kann man sich nicht leisten. Also muss man wieder einen Damm und noch einmal einen Damm und noch einmal einen Damm bis über St. Felix aufmachen. Und damit ist der Fluss kaputt und die Indianergebiete sind überflutet. Und die Zukunft von den Flussbewohnern, die ist natürlich die ist bereits vorbei. Und da möchte ich einfach wiederholen, was ein Indianer sehr gesehen hat. Vor 2 Jahren ist er auf die Ladefläche von einem Lastauto auf und hat das Mikrofon gesehen, was wird aus unseren Kindern werden. Und das da unterschreibe ich einfach. Man kann nicht Projekte machen, die einer der zukünftigen Generation die Überlebenschancen nimmt. Und das sage ich, das ist einfach so. Und die Morde, die passiert sind, sind genau deswegen passiert, weil sich die Leute eingesetzt haben, und gesehen und so nicht. Wir meinen, alles, was Entwicklung ist, muss abgestimmt sein auf das Gebiet, in dem wir leben. Man kann nicht so wie die Axt im Walde, kann man nicht, oder einfach sagen, nach uns die Sintflut, das ist grausam. Man kann die zukünftigen Generationen nicht einfach so tun, als wenn sie nicht existieren würden.
Geben Sie, Erwin Kröttler, den Leuten, die protestieren, die Indianer und auch die Kleinbauern, die dort sind, eine Chance, das aufzuheben? Schaffen die das?
Das tut mir ein bisschen schwer zu sagen, was auf uns zukommt. Aber ich weigere mich heute, daran zu glauben, dass es kommt. Und gerade deswegen, weil das ist ein Einschnitt in Amazonien, wie es kommt weitergeht. Und ich glaube, dass ihm zu guter Letzt die Regierung Lula draufkommen muss, dass es so nicht geht. Und ich bin nicht allein. Es gibt heute viel, viel Leute. Es gibt Organisationen, die genau das Gleiche sagen und verteidigen wie ich. Und das ist, gibt für mich irgendwie einen Halt, dass ich sage, ich bin nicht allein auf weiter Flur, ich mache da nicht einen Alleingang in der eigenen Nordwand, sondern ich versuch mit anderen Leuten zusammen, das, was ich kann, mache ich als Bischof. Und das, da bin ich überzeugt davon, dass das das Richtige ist. Ich habe nie daran gezweifelt, weil unser Einsatz ist nicht bloß für die religiöse Dimension, ist auch für die Überlebensdimension von den Völkern. Und noch einmal möchte ich sagen, wenn wir von der Liebe Gottes reden, ist die nur möglich für die Indianer in dem Gebiet, in dem sie aufgewachsen sind und das ihr angestammtes Gebiet ist.
Sie haben jetzt gerade noch einmal gesagt, für mich als Bischof, ich kann Sie noch einmal in dieser Eigenschaft ansprechen, in Europa hat man in den letzten paar Wochen ziemliche Debatte gehört über die Wiederaufnahme mit gewissen Vorbehalten von dieser Pius-Brüderschaft, von diesen erzkonservativen Leuten durch den Papst. Wie ist das eigentlich in Brasilien angekommen? Sie sind, haben selber gesagt, ich gehöre zur Befreiungstheologie, also zur anderen Seite.
Ja, Befreiungstheologie ist für mich grundbiblisch. Ich meine, was heißt Befreiungstheologie? Dass man rausgeht von dem, was in der Heiligen Schrift steht. Im Exodus-Bericht beispielsweise kann man lesen im Kapitel 3, dass die Offenbarung Gottes tut Gott so, ich habe gesehen, das Elend meines Volkes, habe seinen Schrei gehört, ich kenne sein Leid und deswegen bin ich herabgestiegen, um es aus dem Sklavenhaus Ägyptens zu befreien. Das steht dort drin. Für unsere Leute ist Gott nicht ein Gott in weiter Ferne, sondern ein Gott, der mit dem Volk geht, und das ist biblisch. Jesus hat auch nie gesagt, also ihr Mund euch der Armen an, er hat gesagt, ich war hungrig, ich war durstig. Und das ist für mich Befreiungstheologie. Das heißt, man kann das gerne trennen. Die religiöse Dimension, die zeigt sich ganz hundertprozentig auch in unserem Einsatz fürs Leben und das Überleben von den Völkern. Jetzt mit der Pius-Bruderschaft, das ist natürlich, in Brasilien ist es auch in der Zeit gekommen, nicht? Vielleicht nicht so arg, wie es in Mitteleuropa der Fall ist. Wir sind auch verschrocken, weil das ist wirklich die andere Seite. Und die, also was mir persönlich nachgeht, ist, die Leute nennen ja das Vatikanum II nicht an. Und das Vatikanum II ist für uns in Brasilien, ist das der Ausgang für eine ganz neue Art von Evangelisierung. Nach Vatikanum II ist Medellín und für uns in Amazonien ist Santarém. Und also wir haben dort eine ganz neue Art und Weise, Kirche zu sein, die sich auf den Basisgemeinden, kirchlichen Basisgemeinden auswirkt. Und das ist unsere Art. Das verlangt natürlich auch von den Hirten, eine andere Weise Hirte zu sein. Das heißt, ich bin unterwegs mit dem Volk. Ich bin mit als Bischof, als Hirte mit dem Volk Gottes unterwegs. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man auf das Volk zugeht. Jetzt, wie die das haben, ich kann das absolut nicht akzeptieren. Und natürlich muss man sagen, die Rücknahme der Exkommunizierung heißt noch nicht, dass zu Spendierung zurückgenommen wird. Die sind jetzt nicht Bischöfe in irgendeinem Bischof. Die sind wohl von einem katholischen Bischof geweiht worden. Aber es ist eine unerlaubte Weihe gewesen. Nicht, dass die jetzt da freies Handeln haben in der katholischen Kirche. Die müssten einmal zuerst jetzt, wenn der Papst die Exkommunizierung zurückgenommen hat, dann müssen sie auch herwärts schauen und sagen, wir akzeptieren das Konzil voll und ganz. Und so gibt es absolut keinen Dialog.
Sie haben ja, wenn ich das richtig sehe, an den Papst Ratzinger in jungen Jahren selber persönlich kennengelernt, als er noch Theologieprofessor war. Ist es für Sie nachvollziehbar, wieso das der jetzt zu so einem Schritt kommt?
Ich kann mir es nur so vorstellen, dass er hat ein Zeichen, eine Geste setzen will. Lassend von unserer Seite her, wenn ihr herwärts schaut, dann kann man darüber reden. Aber seine Geste ist bis jetzt nicht beantwortet worden. Ich kenne, also nicht als von Theologie Zeit her, sondern ich kenne schon als Bischof, tut's mal. Seit ich Bischof bin, 1985 bin ich das erste Mal in Rom gewesen, 1990 dann wieder, und ich bin jetzt mal bei ihm gewesen, und ich habe einen Schriftverkehr mit ihm gehabt, so kennen, und er kennt mich persönlich. Und gerade im Zusammenhang mit meiner Bedrohung, als er in Brasilien war, hat er mir gesagt, sehr erfahren, dass ich bedroht bin, und hat zu mir dann so gesagt, beten wir füreinander. Also, wo in die Richtung ist das gegangen. Aber Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es einfach eine Geste war, die nicht beantwortet worden ist bis heute.
Sie sind bald 70, in der Summe werden Sie 70 Jahre alt. Ob Sie da noch Kraft haben, da weiterzumachen, muss man nicht fragen, nachdem man jetzt das Gespräch gehört hat. Was kommt nachher? Mit 75 können Sie im Prinzip wahrscheinlich Ihr Bischofsamt zur Verfügung stellen, oder?
Ja, das liegt noch ein bisschen weit fort. Also ich würde jetzt 70, in ein paar Monaten bin ich 70 Jahre, wie sieht man, angehäufte Jugend. Im Juli, 12. Juli. Ja. 70 Jahre angehäufte Jugend, könnte man sagen. Aber ich will schauen, wie es weitergeht. Natürlich, mit 75 muss man laut Kirchenrecht muss man das Amt zur Verfügung stellen. Und das an und für sich sollte eigentlich vorher passieren. Schon, weil 75 Jahre ist, man ist ein alter Mann, denn ist, wenn man auch von angehäufter Jugend redet. Weil andere Leute kommen mit 65 in Pension. Man könnte ja auch mit 65 in Pension gehen und trotzdem noch irgendetwas weitermachen. Also halt nicht mit der grossen Verantwortung, die ich heute für eine ganze Diözese habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn man mit 75 das zurück abgibt, oder, dann heißt das natürlich, dass der Papst das akzeptiert, aber das heißt ja nicht, dass man weg ist. Weil jetzt warten wir, bis der Nächste kommt. Das kann 2, 3, 4, 5 Jahre gehen, wie es schon gegangen ist.
Das heisst, die Leute, die nicht die Grossgrundbesitzer müssen, noch will ich mit ihnen rechnen.
Das muss ich sicher.
Ich habe mir noch überlegt, Erwin Kräutler, also eine Frage ist eigentlich nicht mehr, keine mehr. Wenn man ihnen zulässt, hat man das Gefühl, sie sind gar nicht aus dem Vorarlbergischen weggegangen. Aber wie viel sind sie noch Vorarlberger heute? Wie viel sind sie Brasilianer geworden nach 40 Jahren?
Ja, ich bin Brasilianer, also Brasilianer. Die ganzen Staatsbürger, die österreichischen
Staatsbürger.
Ja, man denkt schon brasilianisch, noch fast 45 Jahre. Auf der anderen Seite, ich habe meine Wurzeln nie verleugnet. Und ich bin stolz, dass ich den Dialekt heute noch kann.
Soweit ich das kann beurteilen, ist das zu 100% korrekt. Erwin Kräutler, besten Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.